So, guten Morgen, liebe Geschwister. Was ich heute Morgen vorhabe, ist nicht so eine typische Sonntagmorgen-Predigt. Ich werde lehren, weil ich das große Bedürfnis habe, euch zu helfen. Und was die Gemeinde braucht, ist ein Fundament von Lehre. Ihr baut auf Bruchstücke, hier ein Stückchen, da ein Teil, da etwas und es fehlt ein Fundament. Es fehlt euch ein Fundament und weil ihr kein Fundament habt, habt ihr keine Richtung, habt ihr keine Klarheit, wo geht es hin. Und man kann mit großem Eifer, ohne Kompass und ohne Orientierung marschieren, aber man wird höchstwahrscheinlich nicht irgendwo ankommen. Lass uns einmal gehen zur Apostelgeschichte. Kapitel 20. Und dort haben wir die bemerkenswerte Passage, wo Paulus seine Abschiedsworte richtet an die Älteste von Ephesus. Und ich möchte nur einen Vers aus dieser ganz, ganz wichtigen Passage, die vieles enthält, was notwendig ist, um gesunde Gemeinde zu bauen. Aber ich möchte nur eins herausnehmen und das ist Vers 32. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzubauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Hier nennt Paulus das Evangelium das Wort der Gnade. Und er sagt, das Wort der Gnade, die Botschaft von der Gnade Gottes, hat Kraft aufzubauen. Wenn wir lernen, mit dem Wort zu leben, wenn das Wort in uns ein Werk tun kann, werden wir aufgebaut. Aus Unsicherheit werden wir fest und stabil und wir wissen, wo es lang geht. Wir wissen, was Gott für uns hat. Aus Zweifel und Verzagtheit und Entmutigung kommt Stärke, Kraft, Gewissheit. Das ist das Wesen Gottes. Gott ist nicht verzagt, Gott ist nicht unsicher, Gott ist nicht ein Gott von vielleicht, Gott ist nicht ein Gott voller Selbstzweifel, voller Minderwertigkeit. Er ist sehr stabil, er ist sehr stark, er ist sehr gesund, es geht ihm sehr gut. Er ist nicht verunsichert, er ist nicht besorgt. Er ist nicht eingeschüchtert, er ist nicht ängstlich. Wir sind seine Nachahmer. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Was bedeutet das? Wenn ich ängstlich bin, wenn ich eingeschüchtert bin, wenn ich voller Minderwertigkeit bin, voller Selbstzweifel und ich weiß nicht um vielleicht und da um vielleicht nicht, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich Gott nicht kenne. Das bedeutet, dass ich auf dem Weg der Nachfolge, der Veränderung in seinem Bild noch ganz am Anfang bin. Stimmt mir dem zu? Minderwertigkeit bedeutet, Gott hat sein Werk in mir noch nicht getan und mich freigesetzt von diesem Zeug. Gott hat keine Minderwertigkeit. Jesus hat keine Minderwertigkeit. Paulus hatte keine Minderwertigkeit, weil die Liebe Gottes heilt. Gott wirkt in Menschen und setzt Menschen frei. Natürlich ist es ein Prozess. Natürlich wachsen wir und das Wesen Christi, die Frucht des Geistes, braucht Zeit zu wachsen. Aber wenn da jemand viele, viele Jahre im Glauben ist, 8 oder 10 oder 12 Jahre im Glauben, dann sollte schon etwas von dieser Klarheit, von dieser Kraft, von dieser Ermutigung, von dieser Zuversicht, dann sollte schon etwas in dieser Person angefangen haben, Gestalt zu gewinnen. In das Bild Jesu umgestaltet zu werden, ist nicht ein jahrhundertelanger Prozess. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er sagt nicht, wie lange sind die Empfänger schon gläubig, aber er sagt, nach der Zeit, die ihr schon gläubig seid, solltet ihr längst schon in Reife gekommen sein. Wir wissen nicht, wie lange. Vielleicht waren die schon 10 Jahre gläubig. Auf jeden Fall hat Paulus ein anderes Konzept von geistlichem Wachstum, als wir das haben. Und er schaut diese Leute an und sieht, wie viel Durcheinander da ist, wie viel Verwirrung da ist, wie viel Unklarheit, wie viel Tendenzen wieder in das Alte, in die alte Denkweise, in die alten Sichtweisen des Judentums zurückzufallen. Und er sagt, ihr solltet längst Lehrer sein, ihr solltet längst fähig sein, das anderen weiterzugeben. Und er sagt, man müsste eigentlich anfangen, nochmal neu den Grund zu legen. Aber das will er dann doch nicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Aber er sagt, man müsste eigentlich nochmal neu den Grund legen von den ersten Aussprüchen Gottes. Wie wird ein Gläubiger stabil? Durch das Wort. Durch die Lehre des Wortes. Und ich begegne an so vielen Stellen eine Abneigung gegen Lehre und Menschen sagen, ah, Lehre ist theoretisch, Lehre ist trocken, Lehre, das ist nur was für Kopfmenschen. Ihr Lieben, das Wort Gottes ist uns gegeben, uns stabil zu machen. Und zwar nicht kleine Bröckchen und so Aphorismen und hier mal ein Spruch und da mal eine Aussage, sondern ein Verständnis der Gedanken Gottes. Paulus sagt, Römer 6, Vers 17, ich habe euch dem Bild der Lehre übergeben. Dem Bild der Lehre. Also das waren nicht so unzusammenhängende Bruchstücke, ja, sondern Paulus hatte ein klares Konzept von, was ist der Wille Gottes für den Menschen? Und wie kommt ein Mensch in den Willen Gottes hinein? Er hat ein klares Konzept. Er hat nicht gesagt, ja, ich überlege selber noch, worum es eigentlich geht. Heute der humanistische Geist bricht mit Macht ein in Gottes Volk und die Dinge werden verdreht und Ungewissheit in den Fragen, was ist der Wille Gottes, wird heute als Demut verkauft. Und umgekehrt, wenn jemand sagt, da geht's lang, das ist der Wille Gottes, das ist, was Gott über dieses Thema sagt, dann wird das als Stolz verkauft. Ich frage noch einmal, ich habe es gestern schon gefragt, war Jesus in Bezug auf seinen Auftrag, seine Person und sein Verständnis von Gott und wie ein Mensch leben soll, war Jesus im Zweifel, war Jesus verunsichert? Hat Jesus gesagt, also so ganz genau weiß ich auch nicht, ich könnte mich auch irren, ich vermute es ist so, aber das ist nur vorläufig, könnte auch alles ganz anders sein. Sehen wir einen solchen Jesus in der Schrift? Ich nicht. Ich sehe einen Jesus in großer Gewissheit, er sagt, ich bin der Weg. Ich sehe Paulus, das Evangelium verkündet, in Kraft und in Gewissheit, nicht im Zweifel. Ihr Lieben, ich habe mal einen Vorschlag, vielleicht könnte es so sein, mal bitte, geht nicht mit Volldampf in die Richtung, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht müssen wir auch in die entgegengesetzte Richtung. Kann man einem solchen Mann folgen? Nein. Warum sind die Gemeinden Paulus gefolgt? Weil er Offenbarung hatte, weil er Gewissheit hatte und in großer Gewissheit das Wort verkündigt hat. Nicht mit vielleicht und mal sehen, vielleicht morgen ist alles ganz anders und morgen rede ich das Gegenteil von was ich heute gesagt habe. Auf solche Worte kannst du nicht bauen. Gottes Worte sind ewig. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Worte sind vertrauenswürdig. Auf die kann man bauen. Und wenn wir bauen, wenn wir unser Leben bauen auf Gottes Wort, werden wir entdecken, dass wir einen Felsengrund unter den Füßen haben. Und was Gott dir offenbart, natürlich, wir wachsen in der Offenbarung Gottes. Wir lernen. Und ich sehe heute Dinge im Wort, die habe ich vor 20 Jahren nicht gesehen. Natürlich. Aber die Dinge, die vor 20 Jahren Gott mir offenbart hat, sind immer noch die gleichen. Wenn Gott dir durch den Heiligen Geist dir die Bibel aufschlägt und lebendig macht und die Offenbarung gibt über etwas, dann weißt du, dass du weißt. Und dann hast du die Klarheit, was Gott über diese Sache sagt. Und dieses wird sich nicht in 20 Jahren wieder ändern. Wir wachsen im Verständnis und vielen Dingen. Aber es gibt Grundlagen des Glaubens, die offenbart Gott, die hat Gott dem Paulus offenbart und die sind ein für allemal gegeben und gesetzt. Und jeder, egal aus welcher Epoche, aus welcher Kultur, aus welchem Umfeld, aus welchem religiösen Hintergrund, jeder, der bereit ist und sagt, ich will Gott kennenlernen, ich will den Willen Gottes kennenlernen und sich hingibt dem Studium dieses Buches und dabei eine innige Freundschaft pflegt mit dem Heiligen Geist, der unser Lehrer ist, der uns gesandt ist, uns in alle Wahrheit zu leiten. Der Heilige Geist sagt nicht, ja, aber wenn du in alle Wahrheit geleitet wirst, dann bist du arrogant. Das ist dann Stolz. Also lieber vorsichtig sein. Ich liebe, das ist religiöse Denkweise. Das hat mit Bibel nichts zu tun. Hallo. Gott ist klar. Gott ist gewiss. Gott ist sicher. Und wir sind seine Nachahmer. Wie wollen wir denn der Welt glaubhaft machen, dass wir etwas haben, wenn wir sagen, du, vielleicht ist Jesus der Weg. Vielleicht. Vielleicht haben wir eine Antwort, wie wir bessere Ehen haben können, wie wir unsere Kinder erziehen können, wie wir mit Finanzen umgehen können, wie unser Charakter verändern. Vielleicht haben wir eine Antwort. Kommt doch mal vorbei. Die Leute, die was im Kopf haben, werden sagen, wenn ihr sicher seid, dann meldet euch, dann kommen wir. Wenn ihr noch am Experimentieren seid, wenn ihr nicht wisst, wo es lang geht, lasst uns in Ruhe. Das würden Leute in der Welt sagen, die was im Kopf haben. Aber heute, der humanistische Geist schüchtert die Christen so ein. Ein Merkmal, das religiöse Sektenpfarrer herausgeben, woran man eine Sekte erkennen kann, sie gibt stimmige Antworten. Das ist ein Merkmal einer Sekte, sagen die Sektenpfarrer. Ja, dann ist Jesus der größte Sektengründer. Weil er gibt stimmige Antworten. Was soll er denn anders tun, wenn er die Wahrheit ist? Soll er das verleugnen? Soll er sagen, vielleicht, damit niemand Anstoß nimmt? Ihr Lieben, der Jesus der Bibel erzeugt Anstoß. Und er beleidigt Menschen in ihrem stolzen Verstand. Er beleidigt Menschen. Und wenn wir leise Treter sein wollen, wenn wir angepasst sein wollen, wenn wir wollen, dass alle, die mit uns irgendwie Anstoß nehmen wollen, dass das ja nicht passiert, dass das verhindert wird. Ihr Lieben, wir können nicht Menschen gewinnen. Das Wort macht fest, das Wort macht klar, das Wort macht eindeutig. Paulus in großer Gewissheit hat er das Evangelium verkündigt. Und über die grundlegenden Dinge, wer ist unser Gott, was ist der Wille Gottes, wie soll man leben, was ist Sieg über Sünde, wie leben wir im Geist und nicht im Fleisch, wie bekommen wir die Weisheit Gottes, über diese grundlegenden Dinge müssen wir Klarheit haben. Und die kommt nur durch das Wort. Nur durch das Wort, dass der Heilige Geist uns aufschließt. Jesus sagt einmal zu den Menschen seiner Zeit, die extrem fromm waren, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Die Schriften kannten sie nicht und die Kraft Gottes kannten sie nicht. Was ist die Kraft Gottes? Der Heilige Geist. Gott, der Heilige Geist, ist die Kraft Gottes. Und wenn du wachsen möchtest, und ich gehe davon aus, jeder hat diesen Wunsch, er will wachsen. Wer möchte schon drinbleiben in Unsicherheit und in Verwirrung und in Minderwertigkeit und in eingeschüchtert sein? Wer möchte das? Darf ich mal die Hände sehen hier? Ja. Wer möchte? Wir alle wissen, mindestens haben wir die Vorstellung. Also wer nicht mehr eingeschüchtert ist, wer nicht mehr manipulierbar ist, wer nicht mehr erpressbar ist, ja, wer nicht wankelmütig ist, dem geht es eindeutig besser als den, der irgendwie durchs Leben stolpert und nicht genau weiß, wo es lang geht. Und Gott will uns festmachen, will uns gewiss machen. Und das kommt durch das Wort. Durch nichts anderes, durch das Wort. Und wenn wir eine gesunde Gemeinde bauen wollen, dann brauchen wir ein gesundes Fundament, dann brauchen wir gesunde Lehre, nicht nur so kleine Aphorismen und Bruchstücke und hier mal einen netten Gedanken und da etwas. Wir brauchen eine Gesamtschau, wie sieht Gott das Leben? Wer ist überhaupt Gott? Wie begegnet man ihm? Wie macht man Kontakt mit ihm? Wie empfängt man Gnade? All diese praktischen Dinge, das müssen wir lernen. Und das lernen wir aus dem Wort Gottes, wenn der Heilige Geist unser Ratgeber und unser Lehrer und unser Helfer sein darf. Ohne den Heiligen Geist ist die Bibel hochgefährlich. Jede Sekte gründet sich auf die Bibel. Jede christliche Sekte gründet sich auf die Bibel. Aber ihr Lieben, uns soll nicht diese gewaltige, unüberschaubare Vielfalt an christlichen Formen und Verständnissen und Gemeindeideen und Konzepten verwirren. Wir gehen zurück zum Anfang. Gott ist Gott. Gott ist die Wahrheit. Gott ist nicht verwirrt. Gott will, dass wir die Wahrheit kennen. Es ist möglich, trotz aller Verwirrung, trotz tausender von Richtungen und Denominationen und Durcheinander, es ist möglich, die Wahrheit kennenzulernen. Jesus sagt, wenn ihr an meinem Wort bleibt, dann seid ihr meine Jünger. Was ist das Kennzeichen eines Jüngers? Er lernt, im Wort zu bleiben. Und das bedeutet, dass er religiöse Gedanken, die dem Wort widersprechen, aussortiert und damit nichts zu tun haben will. Weder in der Verkündigung, er setzt sich nicht solcher Verkündigung aus, er liest nicht solche Bücher, er geht nicht zu solchen Konferenzen. Er hat nichts mit dem, was nicht pures Wort ist, er hat nichts damit zu tun. Er ist heilig einseitig. Das Einzige, was wir brauchen, ist das Wort und den Heiligen Geist, sonst gar nichts. Amen. Wenn du ein Restaurant weißt, ja, wo sie regelmäßig Gift ins Essen mischen, du sagst nicht, aber das Gemüse ist doch ganz gut, ja. Du sagst, dieses Restaurant meide ich. Das ist eine Giftküche. Ich möchte leben. Ich möchte, dass es meinem Körper gut geht. Ich werde da nicht hingehen. Und jemand lädt dich ein. Komm, wir können ja mal versuchen. Vielleicht hat heute der Koch kein Gift reingemischt. Mach du Experimente mit deinem Körper. Ich meide solche Restaurants. Das Wort bringt Klarheit. Das Wort macht uns stark. Das Wort baut uns auf. Und das Wort gibt uns ein Erbe. Durch Christus haben wir ein Erbe. Und in dieses Erbe sollen wir hinein. Und wir dürfen hinein. Und wir müssen auch hinein. Um der Menschen draußen willen, die eine Antwort suchen. Wir müssen in unser Erbe. Wenn wir sagen, komm zu uns, wir sind genauso verwirrt wie ihr. Das ist nicht schmackhaft. Kommt zu uns, die Qualität unserer Ehen ist genauso kritisch wie eure. Welche Berechtigung haben wir? Gott sagt am Ende, bevor alles zu Ende ist, bevor Gott seine Herrschaft antritt, bevor Jesus wiederkommt, er wird die Gemeinde stark machen, er wird die Gemeinde herrlich machen. Es wird wieder einen Unterschied geben zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Es wird ein Unterschied erkannt sein. Und der Unterschied ist nicht, die Christen gehen mit langem Gesicht und gelangweilt und traurig mit Bibel unter Arm am Sonntagmorgen zum Gottesdienst und die Ungläubigen dürfen sich auf dem Fußballplatz oder sonst irgendwo austoben und das Leben genießen. Das ist nicht der Unterschied. Wir haben das Leben. Sie versuchen ein Leben irgendwie sich zusammenzubasteln, was immer wieder zusammenbricht. Wir haben das Leben. Aber davon sollten wir ein bisschen mehr selber genießen. Damit wir glaubhafte Zeugen werden. Ein Erbe wartet auf uns. Da ist so viel mehr auf Golgatha passiert und für uns bereitgestellt als nur Sündenvergebung. Da ist so viel mehr. Da ist Heilung, da ist Wiederherstellung, da ist Freiheit, Leben im Kraft, Leben im Sieg. Nicht beherrscht zu werden, sondern zu herrschen. Nicht von Sorgen niedergedrückt zu werden, von Ängsten eingeschnürt zu werden, sondern zu herrschen. Christen sind Herrscher. Unter dem Oberherrscher. Und wir herrschen durch Christus im Leben. Römer 5, Vers 17. Aber nur dann, wenn wir alles empfangen, was er für uns hat. Jede Gnade empfangen. Oder, wie es hier sagt, wenn wir in unser Erbe kommen. Lass uns einmal zum Hebräerbrief gehen. Und ihr wisst, dass die Apostel sehr viel Bezüge genommen haben zum Alten Testament. Das war für die nicht unwichtig. Die haben nicht gesagt, das war eine völlig andere Epoche und der Gott von damals ist nicht mehr unser Gott. Ganz im Gegenteil, da ist der gleiche Gott mit der gleichen Absicht und mit dem gleichen Herzen. Und Paulus sagt zum Beispiel, braucht er jetzt nicht aufzuschlagen, an anderer Stelle, in 1. Korinther 10, er sagt, die Geschichten von damals über Israel und wie Gott mit Israel umgegangen ist, die sind aufgeschrieben für uns als Vorbild und zur Warnung und zur Mahnung. Warum? Weil so wie Gott damals mit Menschen umgegangen ist, genau so geht er auch heute mit Menschen um. Gott hat sich nicht geändert. Gottes Sichtweise, was ist schrecklich, was ist Sünde, was zerstört, was beleidigt ihn, hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, haben die Menschen. Gott hat sich nicht geändert. Und viele, viele Gläubige habe ich getroffen, die träumen religiöse Träume und sie denken irgendwie, im Alten Testament war ein harter, strenger, unnahbarer Gott. Und dann irgendwie zwischen Malachi und Matthäus hat er eine wundersame Wandlung durchgemacht. Und jetzt ist er der liebe Papa und alles ist gut und fertig ist die Sache. Gott hat sich nicht geändert. Gottes Sicht, was ist richtig und was ist falsch, hat sich nicht geändert. Gottes Wesen hat sich nicht geändert. Aber wir haben einen anderen und einen besseren Zugang jetzt zu ihm. Wir können ihn selber erleben. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, der in uns wohnt. Und den sollen wir kennenlernen. Weil wenn wir den Heiligen Geist nicht kennenlernen, dann werden wir Gott nicht kennenlernen, sondern wir werden religiöse Imitate hören und empfangen und wir glauben, das ist das Echte. Das Schwierigste und Schlimmste für uns, die größte Gefahr, ist der religiöse Geist. Oder sagen wir es, Menschenweisheit. Weil sie sich tarnt im frommen Gewand und mit frommer Sprache. Und wenn wir nicht lernen, im Heiligen Geist zu unterscheiden, was ist von Gott und was ist ein Imitat aus der Hölle im christlichen Gewand. Wenn wir das nicht unterscheiden können, wir sind hilflos und orientierungslos. Hilflos und orientierungslos. Aber Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und er sagt, ihr kennt ihn. Kennst du wirklich den Heiligen Geist? Kennt diese Gemeinde den Heiligen Geist? Dann warum ist so viel durcheinander? Der Heilige Geist ist ein Geist von Klarheit. Ein Geist von göttlicher Ordnung. Und hier ist so viel nicht in Ordnung. Und so viel durcheinander. Und es ist höchste Zeit, dass hier Menschen sagen, ich werde jetzt alles dran setzen, ich will Gott selber kennenlernen. Und dann werden viele von euch sagen wie Hiob, ich hatte von ihm ja nur vom Hörensagen vernommen. Aber jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Halleluja. Darum geht es, dass wir Gott kennenlernen, dass wir verstehen, wie er wirklich ist, dass wir von ihm gelehrt werden. Ja, Menschen können uns helfen, Gott zu suchen, Gott zu finden, Gott kennenzulernen. Aber wir brauchen nicht einen Menschen, wir brauchen den Heiligen Geist. Der kommt durch Menschen, durch das Wort Gottes. Das ist, was wir brauchen. Wir sind so hilflos ohne den Heiligen Geist. Und wenn du ein bisschen was von Kirchengeschichte weißt, das Schlimmste, die größte Bedrohung für das wahre Volk Gottes waren religiöse Menschen, die ohne den Heiligen Geist dieses Wort verdreht haben und im Namen Gottes alle wahrhaftigen Kinder Gottes verfolgt haben. Ob das die Waldenser waren oder die Hugenotten gewesen sind, durch die Kirchengeschichte hat die offizielle Kirche Menschen, die Jesus gekannt haben, gehasst und verfolgt. Und das geht bis zum heutigen Tage so. Und das wird noch weitergehen. Und Jesus sagt, am Ende der Tage, es wird massive religiöse Verfolgung geben. Und Menschen werden glauben, Gott einen Dienst zu tun, wenn sie uns umbringen oder ins Gefängnis werfen. Das heißt also, ihre Verwirrung ist dermaßen groß, dass sie meinen, sie dienen Gott und in Wahrheit dienen sie dem Teufel. Wenn wir jetzt nicht aufwachen und sagen, ich muss Gott kennenlernen, ich muss ihn erleben, ich muss verstehen, was er will, ich muss total klar werden und wissen, das ist der Weg und das ist nicht der Weg. Wenn wir jetzt die Zeit, und das sind nur noch wenige Jahre, nicht nutzen, da ist eine Tsunami-Welle von religiöser Verführung. Da gibt es handfeste Pläne von der Esoterik und von der New Age, die Gemeinde zu überrollen und zu übernehmen. Und der einzige Schutz ist, wir kennen Gott. Und wir halten uns fern von allem, was so aussieht, als käme es von Gott, aber kommt nicht wirklich von Gott. Wir halten uns davon fern. Wir halten uns auch von Menschen fern, die von diesem religiösen Geist irregeleitet sind. Das ist, was die Bibel sagt. Wenn wir einen klaren Weg gehen wollen, wir müssen uns von Menschen, die vorgeben, Gott zu kennen, aber Gott nicht kennen, wir müssen uns von ihnen abwenden. Ich könnte eine ganze Reihe von Schriftstellen aus dem Neuen Testament dir zeigen, die uns Gebote geben, wie wir mit solchen Menschen umzugehen haben. Einen ketzerischen Menschen ermahne zweimal, und wenn er nicht hört, weise ihn ab. Weise ihn ab. Was ist Ketzerei? Ketzerei ist, die Grundwahrheiten des Evangeliums zu verdrehen oder zu leugnen und beiseite zu lassen. Das ist Ketzerei. Ein falsches Bild von Gott zu geben, ein falsches Evangelium zu präsentieren. Okay, habt ihr Hebräer 3 gefunden? Hatte ich überhaupt gesagt, Hebräer 3? Dann könnt ihr es auch nicht finden. Dann entschuldige ich mich. Hebräer Kapitel 3. Und hier gibt uns der Heilige Geist eine bahnbrechende, augenöffnende Erklärung für einen ganz wichtigen Sachverhalt, der uns betrifft. Aber zunächst mal betrifft er Israel. Der Heilige Geist nimmt Bezug auf die Situation, als Gott sein Volk aus Ägypten herausgeholt hat. Und ihr wisst, er hat dann nicht nur das Ziel, sie aus der Sklaverei zu holen, sondern sie hineinzubringen in seine Pläne, was damals das gelobte Land war. Ja. So, heraus aus der Sklaverei, durch die Wüste und dann hinein in den Plan Gottes, in ihr Erbe. Und so handelt Gott auch heute mit Menschen. Er holt uns raus aus der Welt. Dann gibt es eine kurze Wüstenzeit, nicht 40 Jahre. Die 40 Jahre haben sie selber zu verantworten. Für Gott waren es nur 2-3 Wochen. Und dann hinein in das Erbe. Gott hat ein Erbe für dich. Gott hat für die Gemeinde ein Erbe. Und da sollen wir hineinkommen. Und der Heilige, und ihr wisst, dass von dieser ersten Generation, die herauskam, nur 2 in das Erbe kamen. 2 von 1,5 Millionen. Das ist ein schlechter statistischer Wert. Stell dir vor, Gott hätte gesagt, als sie aus Ägypten herauskommen, also ihr seid 1,5 Millionen, die schlechte Nachricht ist, nur 2 von euch werden es hineinschaffen in das Neue. Wie viel Glauben hättest du gehabt, dass du einer von denen bist? Nur 2 von 1,5, vielleicht sogar 2 Millionen. Ja. Und wie viele Christen höre ich reden und sie berufen sich auf Zahlen, berufen sich auf Massen und so viele Leute glauben das. Das kann doch nicht verkehrt sein. Hallo. Ob eine Sache verkehrt ist oder richtig ist, hängt nicht davon ab, wie viele Leute das verstehen oder nicht verstehen, sondern ist es die Wahrheit. Und wenn es niemand versteht und Gott offenbart es dir, dann musst du trotzdem dafür stehen. Und der Heilige Geist gibt die Erklärung, warum haben 1,5 Millionen Menschen minus 2 es nicht geschafft hineinzukommen. Und er sagt, das ist wichtig, dass ihr das wisst, weil wenn ihr wisst, welchen Fehler die gemacht haben, dann wisst ihr, auf welchen Fehler ihr achten müsst. Das ist die Bedeutung von dieser Passage. So, ich lese mal hier ab, Vers 10. Sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und jetzt kommt die Anwendung für uns. Warum wird das überhaupt erwähnt? Warum wird diese alte Geschichte nochmal wieder hochgebracht? Seht zu, Brüder oder Geschwister, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Ich bin ein Lehrer und Lehrer lieben Definitionen. Schon mal gemerkt? Und wir brauchen Definitionen, weil die uns Orientierung geben. Das ist wie der Start für eine Reise. Dann wissen wir, okay, das ist, wo wir starten. Das ist, worum es geht. Wir wissen, wovon diese Sache handelt. Und Gott gibt hier eine Definition von was ist ein böses Herz des Unglaubens im Abfall vom lebendigen Gott. Ein böses Herz des Unglaubens. Er gibt zweimal Beschreibungen von diesen Leuten. Erstmal sagt er, sie gehen irre mit dem Herzen, sie haben meine Wege nicht erkannt. Und dann sagt er, ein böses Herz des Unglaubens. So was ist ein böses Herz des Unglaubens? Das ist ein Herz, das die Wege Gottes nicht kennt. Die Wege Gottes. Das ist ein Schlüsselbegriff in der Bibel, die Wege Gottes. Und die Wege, ganz allgemein, bedeutet die Absichten. Nicht nur, was tut jemand, sondern warum tut er, was er tut. Was ist dahinter? Was hat er für Absichten? Und Israel hat die Wege Gottes nicht erkannt. Und das nennt Gott ein böses Herz des Unglaubens. Ihr Lieben, alles hängt davon ab, dass wir Gottes Wege kennenlernen. Weil wenn wir seine Wege kennenlernen, lernen wir ihn kennen. Seine Wege zu kennen bedeutet, wir lernen Gott kennen. Was ist ihm wichtig? Was will er? Worum geht es? Was sind seine Absichten? Was hat er vor? Warum tut er, was er tut? Es heißt von Israel, Psalm 103, Israel kannte Gottes Taten. Aber Mose tat er seine Wege kund. Gott hat dem Mose seine Wege kundgetan. Israel kannte nur seine Taten. Die kannten Gottes Wege nicht. Du sagst ja, Moment einmal. Gott hat dem Mose die Wege Gottes offenbart. Das heißt also, das hat der Israel nicht offenbart. Ja, er offenbart ihnen seine Wege nicht und dann macht er sie verantwortlich und bestraft sie dafür, dass sie seine Wege nicht gekannt haben. Hallo? Gott selber hat ihnen seine Wege nicht offenbart. Und dann macht er sie verantwortlich und sie müssen die Konsequenzen dafür tragen, dass sie seine Wege nicht erkannt haben. Was liegt hier vor? Das klingt auf den ersten Blick wie eine große Ungerechtigkeit. Aber wenn du studierst, was damals passiert ist, dann siehst du, Mose hatte ein brennendes Verlangen, die Wege Gottes kennenzulernen. Und er betet, Herr, zeig mir deine Wege, damit ich dich kennenlerne. Damit ich dich kenne. Zeig mir deine Wege, damit ich dich kenne. Das war der Grund, warum Gott seine Wege offenbart hat. Weil Mose es wollte. Weil Mose ein Verlangen hatte. Weil er wusste, ich brauche das. Du kannst 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose lesen, nicht ein einziges Mal findest du Israel in einer Gebetsversammlung, wo sie sagen, Gott, wir wollen auch deine Wege kennenlernen. Es hat sie einfach nicht interessiert. Warum hat es sie nicht interessiert? Weil sie etwas anderes interessiert hat. Was hat sie interessiert? Segnungen. Sie wollten ein gutes Leben haben. Sie wollten, dass es ihnen gut geht. Und wenn Gott ihnen gegeben hat, was sie haben wollten, dann haben die gefeiert, dann haben die gejubelt, dann haben die getanzt, dann haben die Lobpreisfeste abgelassen, dass man denkt, boah, was für eine Hingabe, was für eine Liebe zu Gott, was für eine Begeisterung. Vorbildlich, fantastisch. Deine Beziehung zu Gott wird nicht im Sonntagmorgen Gottesdienst bewiesen. Ich bin nicht beeindruckt von, wie wild und wie leidenschaftlich du Gott anbetest. Ich will auch anbeten und ich will das tun mit aller Kraft. Aber das bedeutet gar nichts. Hörst du das? Es bedeutet gar nichts. Rauschende Feste der Gefühle der Seele bedeutet gar nichts. Gott will, dass wir uns an ihm freuen, ja. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber es gibt ein seelisches, charismatisches Imitat, das keinerlei Charakterveränderung hervorbringt. Und die Leute werden süchtig nach Gefühlen. Und sie wollen nichts anderes als sich wohlfühlen. Und darum verlassen sie auch die Gemeinde, weil ich fühle mich nicht mehr wohl. Und mein Anspruch ist eben, ich soll mich ja in der Gemeinde wohlfühlen. Nein, in der Gemeinde sollst du verändert werden. In der Gemeinde sollst du lernen zu dienen. In der Gemeinde sollst du lernen, unter der Führung Gottes in deine Berufung zu kommen. Das ist das Ziel der Gemeinde. Gott soll verherrlicht werden. Dass du nebenbei noch reichlich auf deine Kosten kommst und dich freust in Gott und Frieden hast. Das ist extra, das ist aber nicht das Zentrum. Und du musst entscheiden, was ist das Zentrum? Für Israel das Zentrum war, wir wollen, dass es uns gut geht. Wir wollen in das gelobte Land, wir wollen den Segen, wir wollen Milch und Honig und es soll uns gut gehen und wir wollen den Segen haben. Aber Gott hat gesagt, ich gebe den Segen, wenn ihr genau meiner Stimme gehorcht. Der Segen ist verbunden mit Gehorsam oder gebunden an Gehorsam. Und viele wollen das nicht wahrhaben. Und sie sind mitten im Fluch und merken nicht, dass das was mit ihrem Ungehorsam zu tun hat. Das wahre Herz von Israel und auch unser Herz in Bezug auf Gott wird offenbar, wenn die Dinge nicht gut laufen. Wenn es schwierig wird, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden, wenn wir nicht bekommen, was wir gerne haben möchten, dann wird offenbar, wie reif wir sind, wie groß unsere Hingabe ist, wie entschieden wir sind. Wieder siehst du es, sie feiern Gott, sie jubeln, sie tanzen, sie sind begeistert. Und am nächsten Tag passiert etwas, was sie nicht erwartet haben, was sie sich nicht vorgestellt haben. Sie haben alle Durst und Gott führt sie ans Wasser und sagt, Halleluja, Gott ist mit uns, Gott ist gut. Siehst du, wir haben Durst, wir beten und da ist Wasser. Siehst du, unser Glaube funktioniert. Halleluja, Gott ist so wunderbar. Und dann wollen sie das Wasser trinken und es ist ungenießbar, es ist bitter. Und wo war jetzt auf einmal ihr Glaube? Sofort kippt die Stimmung in Rebellion, in Auflehnung, in Murren gegen Gott, in Stolz, sich über Gott zu stellen. Und Gott hat uns nur in die Wüste geführt, um uns hier alle sterben zu lassen. Anklage gegen Gott ist das Gegenteil von Unterordnung unter Gott. Anklage ist, wir stellen uns über Gott. Wir sagen, du hast einen Fehler gemacht, du hättest anders machen sollen. Wenn du wirklich Liebe wärst, dann hättest du das nicht zugelassen. Hallo, das ist das Herz des Menschen. Und Gott sagt zu Israel, ich habe euch all die 40 Jahre durch die Wüste geführt, um euer Herz zu prüfen, um euch zu demütigen. Damit ihr in Kontakt kommt mit den Realitäten eures Herzens. Das ist der Grund, warum Jesus die Pharisäer und die Schriftgelehrten beleidigt hat. Weil wenn sie so Gott ergeben wären, wie sie immer taten und wie sie geglaubt haben, wenn da keine Eifersucht und Machtgier in ihrem Herzen gewesen ist, dann warum haben sie Mordgedanken über einen Mann, der nur Gutes getan hat. Und kommen nicht immer auf die Idee, hallo, wir dienen Gott und jetzt haben wir Mordpläne, wir wollen den umbringen. Nur weil der mehr Heilungen hat als wir, nur weil zu ihm die Massen strömen und bei uns kommt überhaupt keiner mehr. Und Jesus sagt, ihr Heuchler, Otterngezücht. Sie hätten auch sagen können, Jesus, du bist so ein so wunderbarer Mensch, du hast so viele gute Dinge getan. Wir sehen, wie du dich um die Menschen kümmerst, wie viel Liebe du hast. Also wenn du jetzt solche nicht angenehmen Worte zu uns sagst, dürfen wir erfahren, warum sagst du das? Und er hätte ihnen das gerne erklärt. Aber sie wollten nicht wissen, warum sagt er zu ihnen Heuchler, sondern sie waren tödlich beleidigt. Und gesagt, das darf man mit uns nicht machen, das geht nicht, wir sind ja schließlich wer, wir haben einen Namen, wir haben einen Ruf, wir sind ja schließlich nicht irgendwie der Abschaum, wir sind ja hier die Elite der Gesellschaft, nicht wahr? Und das, so kann man mit uns nicht umgehen. Jesus beleidigt Menschen, um ihre Herzen zu offenbaren. Und dieser Jesus ist heute auch noch unterwegs. Nicht sehr willkommen in vielen Gemeinden, aber derselbe Jesus ist immer noch unterwegs. Und er beleidigt stolze, selbstgerechte Gläubige, damit ihr Herz offenbar wird und sie Anlass haben zur Buße und sich beugen und sagen, das Wort ist wahr, es trifft uns. Wir sind dran, wir müssen uns beugen. Aber in der Mainstream pfingstlich charismatischen Bewegung ein Jesus, der mit einem Schwert Herzen offenbar macht, der kommt da nicht vor. Da kommt der Streichel-Jesus vor. Egal wie korrupt die Geschichte ist, Jesus kommt und sagt, Gnade, Friede, alles ist gut, ich bin mit euch, macht weiter so. Hallo. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Wenn du den Jesus der Bibel kennenlernen willst, dann lies einmal seine eigenen Briefe. Er hat nur 7 Briefe geschrieben oder diktiert. Da lernst du das Wesen Jesu kennen und er ist extrem konfrontativ. Er sagt zu einer Gemeinde, ihr habt Isabel toleriert und das habe ich gegen euch. Und wenn ihr nicht Buße tut, ich werde ihre Kinder aufs Krankenlager werfen, sie mit Tod schlagen. Damit die Gemeinden sehen, ich bin der, der die Gemeinde, der die Herzen und Nieren erforscht. Die anderen sollen erkennen an diesem Beispiel, was Jesus dort macht, dass es eine ernste Sache ist, mit Gott rumzuspielen. So zurück zu Israel. Ihr Schrei war, segne mich. Wir wollen uns gut fühlen, wir wollen ein gutes Leben haben. Ihr Schrei war nicht, Gott, du hast uns berufen mit dieser gewaltigen Berufung. Wir sollen dich auf Erden repräsentieren. Wir sollen deinen Namen groß machen. Wir sollen ein solches Leben im Segen führen, dass die anderen erkennen, der Name Gottes ist über uns ausgerufen. Gott, diese Berufung ist fantastisch, aber eine Nummer zu groß. Was müssen wir tun? Hilf uns. Was ist notwendig, um diese herrliche Berufung zu erfüllen? Nicht ein einziges Mal beten sie so etwas. Sondern nur, wir wollen eine gute Zeit haben. Wir wollen gesegnet sein. Das ist ein Bild für einen Großteil der pfingstlich-charismatischen Gemeinden heute in unserem Land, in Europa. Wir kennen die Ziele Gottes nicht, wir sind nicht hingegeben an die Ziele Gottes, wir suchen nicht ein Verständnis der Ziele Gottes, sondern wir lesen und picken raus, was wir da wollen. Mein Lieber, ich will, dass es dir wohlgehe in allen Stücken. Und das ist dann so unser Lieblingsvers und dann hängen wir uns auf. Siehst du, Gott will, dass es mir gut geht. Das oberste Ziel Gottes ist, dass das Wesen Christi in dir hervorkommt. Das ist das oberste Ziel. Dass es dann größtenteils dir dabei noch herrlich geht und du mit Segnung überschüttet wirst, das ist extra. Das ist nicht das Zentrum. Und zwischendurch wirst du immer wieder massive Verfolgung haben. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Du sagst, also der Vers kann nicht stimmen. Guck dir mein Leben an, ich habe keine Verfolgung. Hier ist ein Tipp. Streck dich mit allem, was du hast, danach aus, gottesfürchtig zu leben. Und dann musst du dich um Verfolgung nicht mehr sorgen. Die wird sich sehr schnell einstellen. Und du wirst erleben, wie Menschen, die vorgeben, sie glauben an Jesus und sie lieben Jesus, dich verleumden, dich schlecht machen, Lügen über dich, Gerüchte überzählen über dich, nicht mal Hemmung haben, falsche Prophetien zu empfinden, um dich zu diskreditieren. Hallo, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, sind die Christen, die so seicht sind, dass sie keinen Anstoß mehr geben für die Religiösen, weil sie ihnen schon so ähnlich geworden sind. Der größte Feind der Gemeinde ist der religiöse Geist. Der religiös-humanistische Geist, der uns ein falsches Bild von Jesus geben will, ein falsches Evangelium geben will, falsche Ziele geben will und ein falsches Verständnis von Gemeinde. Das ist der größte Feind. Und die Antwort ist, wir müssen Gott kennenlernen. Nicht Konzepte über ihn, nicht Predigten über ihn. Wir müssen ihn treffen, wir müssen ihn kennen, wir müssen ihn erleben. Wir müssen wissen, was ist seine Demut, was ist seine Heiligkeit, ja, was ist seine Liebe. Größtenteils unser Konzept von Liebe kommt von Hollywood und hat mit Bibel fast nichts zu tun. Hallo. Jedes Mal, wo eine Liebe verkündigt wird, die nicht gepaart und gekoppelt ist mit Wahrheit, ist es nicht die Liebe Gottes. Jedes Mal, wo du eine Liebe präsentiert bekommst, die nicht Sünde Sünde nennt, die nicht konfrontiert, die nicht aufruft, mit der Sünde augenblicklich zu brechen, sondern das Ganze entschuldigt mit Gnade, hast du eine falsche Liebe präsentiert bekommen. Sie gingen irre mit dem Herzen. Sie haben Gott nicht erkannt. Sie haben seine Wege nicht erkannt. Sie wussten nicht, der Gott, der sie errettet hat, ist der Gott, der sich mit Herzen beschäftigt. Sie wussten das nicht. Und wiewohl ich so eine dramatische Bekehrung erlebt habe 1974 und in einer Nacht der Herr mich herausgerissen hat, aus einem Leben in Schmutz und in Finsternis und Gemeinheit und Hässlichkeit und Ketten zerrissen hat und mich herauskatapultiert hat aus diesem Leben. Also ich bin nicht so reingeschlichen ins Christsein, ich bin nicht so erzogen worden und im Laufe der Zeit irgendwie habe ich gesagt, naja gut, dann machen wir halt das. Sondern das war in einem Moment aus Finsternis ins Licht, von den Götzen zu Gott. Und trotzdem, obwohl ich von vornherein gesagt habe, jetzt lebe ich für Gott, hat es ungefähr 15 Jahre gedauert, bis ich, nicht an einem Tag, sondern das war ein Prozess, bis mir anfing klar zu werden, der Gott, der mich gerufen hat, will etwas tun mit meinem Herzen. Bekehrung ist der Anfang eines Prozesses Gottes an unseren Herzen. Das ist Bekehrung. Und viele Leute glauben, Bekehrung ist, Gott macht so und die Herzen sind gereinigt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das Ziel des Glaubens, 1. Timotheus 1, Vers 5, das Ziel des Glaubens ist Liebe aus reinem Herzen. Das Ziel. Das heißt, am Anfang haben wir kein reines Herz. Und Gott ist gütig und Gott ist gnädig und Gott erzieht uns und er hat ein Ziel dabei, dass wir mit der Realität unseres Herzens in Berührung kommen und dann umkehren und uns reinigen lassen, dass wir entdecken, wo wir verkehrte Motive haben, wo wir im Namen Gottes unser eigenes Imperium bauen und eigentlich um unsere Ehre mehr besorgt sind als um die Ehre Gottes. Diese verkehrten Herzenseinstellungen, die uns listigerweise verborgen sind, von denen wir keine Ahnung haben. Wir alle haben die allerbeste Meinung von uns. Einem jedem Manne dünkt sein Weg recht. Jeder glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Aber leider ist dieser Glaube keine Garantie, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der die Herzen erforscht, ist der Herr, heißt es dann. Nur Gott weiß, was in deinem Herzen ist und in meinem Herzen ist. Und wenn wir an der Erziehung Gottes standhalten und uns nicht widersetzen und uns über ihn stellen und ihn anklagen und verbittert werden und resigniert und zurückziehen, wenn wir dranbleiben, in Verbindung bleiben und in Unterordnung unter Gott bleiben und ihn ehren und dankbar sind für schwere Phasen in unserem Leben, dann arbeitet Gott an unserem Herzen. Und er holt dort Dinge raus, von denen wir nicht einmal glaubten, dass diese Dinge da sind. Stolz, Ehrsucht, herrschen wollen und andere schreckliche Dinge. Und diese Dinge sind im Herzen. Und durch Krisen, durch schwierige Situationen will Gott uns in Kontakt bringen mit Realitäten in unserem Herzen. Und dann können wir umkehren und wir können Gott diese Dinge geben und wir können ihm erlauben, uns zu reinigen und uns von diesen Dingen freizusetzen. Gestern habe ich gesprochen über die Notwendigkeit von Lehre und wenn ich Zeit hätte, ich würde noch mal eine Stunde darüber sprechen. Aber Lehre ist erst der Anfang, aber ein wichtiger Anfang und ohne Anfang passiert gar nichts. Nach der Lehre kommt noch etwas ganz anderes. Der Heilige Geist will das gelehrte, empfangene, angenommene, geglaubte Wort benutzen wie ein Skalpell und er will schneiden an unserem Herzen. Deswegen haben die Apostel alle mit Lehre angefangen und ein Fundament von Lehre gelegt. Aber dann muss etwas an unserem Herzen passieren. Und ihr kennt alle dieses wunderbare Wort, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist kräftig, lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch. Es bleibt nicht auf der Oberfläche, es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Wir sind in einem Durcheinander, weil in uns Durcheinander ist. Und wir vermischen Seele mit Geist. Und wir haben seelische Empfindungen, seelische Eindrücke, seelische Einsichten, seelische Offenbarungen. Und wir denken, es ist Geist. Und wir folgen dem und es sind nur Trugbilder, es sind nur Phantome. Und man kann nichts darauf bauen. Und wir bauen auf Sand und das ist Treibsand. Und das geht uns an unseren Füßen weg. Und dann ab und zu haben wir Eindrücke im Geist. Impulse, Warnungen, Dinge. Und wir denken, ach, das bin nur ich selber. Wir können Seele und Geist nicht voneinander unterscheiden. Wir sind hilflos. Und darum sind wir verwirrt. Und wenn wir dann anfangen, mit Enthusiasmus etwas zu bauen, bauen wir etwas Verwirrtes. Weil die Dinge kommen aus innen. Was innen ist, kommt nach draußen. Und es braucht ein Werk an unserem Herzen. Es braucht den Dienst des Heiligen Geistes, der das Schwert nimmt, das Schwert des Geistes, und er schneidet. Und er dringt durch bis auf den tiefsten Grund. Und was findet er auf dem tiefsten Grund? Motive. Das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Und wenn du das zusammenfassend anschaust, was die Apostel gelehrt haben, ihre Botschaft war, es reicht nicht aus, für Gott das Richtige zu tun. Wir müssen das Richtige aus der richtigen Motivation tun. Man kann Dienst haben, man kann Gemeinde bauen, man kann alles mögliche christliche Aktivitäten tun und man tut es für sich selber. Es ist möglich. Und man hat keine Ahnung. Nur die geistlich aufwachen und die wissen, woran man sowas erkennen kann, die ahnen, dass da etwas ganz Wesentliches nicht stimmt. Es heißt, der Heilige Geist selber, er sagt von Saul, ja, Saul baute sich ein Siegesmal. Das ist Götzendienst, das ist Selbstverherrlichung. Er wollte sich als groß und herrlich und wunderbar und siegreich und stark darstellen. Dabei hat Gott die Schlachten für ihn geschlagen. Gott hat ihm Sieg gegeben. Und hinterher wollte er sich hinstellen und er macht sich groß. Saul baute sich ein Siegesmal. Aber stell dir vor, zu dieser Zeit, Tag der Einweihung, ja, wie so Neues Automodell wird vorgeführt, ja, da ist die Decke und dann kommen diese hübschen Damen und dann ziehen sie die Decke weg und dann sieht man das neue Modell. Ja. So, jetzt ist die Einweihung von Sauls Siegesmahl. Der Reporter ist auch da. Ach, Herr Saul, wir hätten gerne gewusst, aus welchem Grund haben Sie dieses Siegesmahl errichtet? Was hätte Saul gesagt? Was hätte er gesagt? Zur Ehre Gottes, Gott allein die Ehre. Weil ich Gott so liebe, weil Gott so groß ist, weil Gott so wunderbar ist. Hätte Saul gesagt, um hier mal allen zu zeigen, wer hier der Chef ist, wer hier der King ist, um mich groß zu machen? Natürlich nicht, weil er von den Dingen in seinem Herzen keine Ahnung hatte. Das ist auch nicht weiter schlimm, aber er wollte keine Ahnung haben, das ist schlimm. Wir alle haben über die Dinge unseres Herzens keine Ahnung. Aber die Frage ist, möchtest du Ahnung haben? Möchtest du, dass Gott dein Herz offenbart? Möchtest du ins Licht kommen? Möchtest du, dass das Schwert bis auf den tiefsten Grund kommt und du auch Buße erlebst in Bezug auf deine Motive? Warum tust du, was du tust? Nicht nur, was tust du und wie tust du es, warum tust du, was du tust? Wenn Paulus der Gemeinde von Philippi sagt, tut nichts um eitler Ehre willen, dann sagt er damit eigentlich, hinter diesem kleinen halben Satz steht eigentlich, lernt den Gott kennen, der Herzen erforscht. Erlaubt ein tiefes Werk an eurem Herzen. Lasst es schwer zu, dass es durchdringt. Wie kann man denn das befolgen? Nichts tun um eitler Ehre willen. Doch nur, wenn bis in der tiefsten Tiefe Gott in Bezug auf unsere Motive eine Reinigung vollzieht. Anders kann man diesem Wort gar nicht befolgen. Man kann dem Wort nicht gehorsam sein. So siehst du, ein kleiner, halber, harmloser Satz, um was dahinter ist. Lerne den Gott kennen, der Herzen prüft, der Herzen erforscht, der Herzen reinigt.